Aber Benjamin ist zu einem sozusagen unumstrittenen und inzwischen einzigen Heiligen des modernen Denkens geworden. In den letzten Jahrzehnten. Es gibt weltweit überhaupt keine ernsthafte Publikationen, ernsthafte philosophische Beiträge, die nicht in einer oder anderen Form sich präsentieren als Erläuterungen und Weiterführungen und Kommentare zu Benjamins Werk. Ob wir Derrida nehmen, ob wir Agamben nehmen, ob wir führende amerikanische Kulturtheoretiker nehmen, von Sir Jameson und so. Wir finden, von England ganz zu schweigen, wir finden praktisch, dass zunehmend alles, was ernsthaft geschrieben wird und so, wird geschrieben als Kommentar zu Benjamin. Diese Tendenz, die besonders in letzter Zeit auf internationaler philosophischen und kulturkritischen, kulturtheoretischen Gemeinschaft sich deutlich abgezeichnet hat, hört wahrscheinlich auch nicht auf. Ja. Es gibt bestimmte Autoren und bestimmte Konstellationen, die plötzlich ein gewisses Status gewinnen. Und dann geht es ja immer weiter und weiter. Ja. Es ist wie mit Plato. Wie mit Plato in Griechenland. Oder wie mit, ich weiß nicht, bestimmten Künstler der Avantgarde, ja, wie Marcel Duchamp oder Malevich und so weiter. Jede Interpretation der Kunst im 20. Jahrhundert irgendwie ist Kommentar zu ihrem Werk. So ist das mit Baudelaire. So ist es mit Benjamin. Ich möchte im übernächsten Semester einfach die kritische Theorie machen. Also Benjamin Adorno und anderen. Ich möchte ja deswegen nicht so viel jetzt darüber sprechen, aber dieser Position von Benjamin hat auch damit zu tun, dass er sich vereint hat. So viele intellektuelle Traditionen, ja, schon die meisten. Zunächst einmal Theologie. Er hat angefangen als Schüler von Cohen, das heißt in der Schule des Neokantianismus, zusammen mit Adorno. Dann ist er abgewichen zur Theologie und hat relativ lange Zeit Theologie studiert. Und mit der Zeit mystischer und mystischer geworden. Zu dieser Zeit gehören auch diese berühmten früheren Fragmenten über die Gewalt und so weiter, die jetzt zunehmend kommuniziert werden. Und irgendwann wird er zum Marxisten, ohne dass er diese mystische Tradition oder theologische Tradition jemals aufgibt. Das heißt, er versucht Marxismus mit einer gewissen theologischen mystischen Tradition zu verbinden und schreibt Texte über Kafka und andere Autoren seiner Zeit, die sozusagen zwischen extremem Mystizismus und extremer Durchdringung der religiösen Themen auf der einen Seite und marxistische soziologische Analyse auf der anderen Seite schreiben. Dann kommt er unter den starken Einfluss des Surrealismus und schreibt aber ziemlich viel über den Surrealismus, reflektiert auch die Praxis des Surrealisten. Ich glaube, da ist der einzige Autor in Deutschland damaliger Zeit, der sich überhaupt für den Surrealismus interessiert hat. Der einzige Künstler, der sich in Deutschland interessiert hat, ist nach Frankreich emigriert. Das ist der Max Ernst, der eigentlich war. Alle anderen haben sich dafür schlicht und einfach nicht interessiert. Und irgendwann emigriert auch Benjamin, wie Sie wissen, und freundet sich an mit Bataille, ja, Georges Bataille, und wird durch Bataille eigentlich aufgenommen in den inneren Kreis des Pariser Realismus damals gezahlt. Und im Rahmen dieses Gesprächs mit französischen Surrealisten in den 30er Jahren entwickelte er das sogenannte Passagenprojekt. Ja. Wer dieses Projekt gelesen hat, weiß, dass es handelt sich um kurze Sätze, um eine Collage aus kurzen Sätzen und Bemerkungen, die insgesamt so einen Eindruck vermitteln sollen, wie wenn man durch den Supermarkt geht. Ja, wenn man in großen Supermarkt geht und einfach bestimmte sehr heterogene Dinge dort ausgestellt werden, das beschreibt ja diesen Zustand des Marktes, des ästhetisierten Marktes. Benjamin aber gleichzeitig präsentiert seine Arbeit auch so. Ja, seine Arbeit ist auch eine Passage durch verschiedene Bemerkungen, durch verschiedene Aphorismen, durch verschiedene Zitaten und so weiter. Also man geht sozusagen durch den Text und man kann den Text von verschiedenen Seiten sozusagen eintreten, ja, in den Text. Das ist so sehr offene Geschichte. Passagenwerke sind sehr offene, in allen Richtungen wachsende Textmasse. Und als Inspiration diente für Benjamin ein Roman von Breton, von André Breton. Ich glaube, es gibt eine neue Übersetzung dieses Romans, heißt Nadia. Und ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich nicht so bekannt hier, aber so ein Standardtext für die Geschichte der französischen Kultur und der Moderne. Breton beschreibt nämlich sogenannter objektiver Zufall. Und dieser objektive Zufall besteht darin, dass er verliebt ist in ein Mädchen, die heißt eben Nadia, und geht durch Paris und schaut um sich herum und plötzlich sieht, dass alle Dinge beginnen, sich an sie zu erinnern. Also er trifft Dinge auf dem Flohmarkt oder auf der Straße und Cafés. Und dann irgendwann gerät es in eine Wahn, ja, weil er versteht, dass alle diese Dinge miteinander verbunden sind. Sie bilden ein Sujet. Sie erzählen bestimmte Geschichten. Sie alle beziehen sich auf sie. Und das, was sie getroffen hat, ist nicht zufällig, sondern es ist objektiver Zufall. Ja? Das heißt, das Leben hat pseudo-zufällig diese Dinge sozusagen gezeigt, damit er sozusagen seine Liebe erleben kann. Sozusagen Paris kümmert sich um ihn und zeigt alles das, was ihm hilft, ja, oder was ihn erschreckt und so weiter, also was ihn weiterbringt in seine Liebesgeschichte. Und dort taucht zum ersten Mal der Begriff Objet trouvé. Ja, Objet trouvé, eben diese Dinge. Die Inspirationsquelle für Marcel Duchamp, ja, waren zwei Romane. Dieser Roman, Nadia, und er hat auch diesen Begriff Objet trouvé von diesem Roman übernommen. Und auch ein Roman von Raymond Roussel, Eindrücke aus Afrika. Auch ein Roman, den ich Ihnen dringend empfehlen kann, wo Raymond Roussel so merkwürdige Riten beschreibt, Performance sozusagen, würden wir heute sagen, unter der Benutzung von Ready-Mates, ja, oder von der Objet-Trophy. Es ist nicht interessant, dass Passagenwerk im Grunde sozusagen eine Fortführung von Nadia ist. Nur jetzt ist das Thema nicht die Liebe, sondern die philosophische Suche nach der Wahrheit, ja, sozusagen. Ja. Nicht wahr? Aber Philosophie bleibt nach wie vor eine Liebesaffäre mit Sophia, ja, nicht wahr? Mit der Weisheit. Und diese Zeichen, die Benjamin fixiert ja in all diesen Waren, das sind die Zeichen des Sephir oder der Weisheit oder des Messias hier einfach. Weil mit seinem theologischen Hintergrund ist das für ihn alles gleich. Das ist sozusagen ein großes Versprechen eines absoluten Glücks. Ja, und zwar ein Versprechen eines absoluten Glücks als Vereinigung mit dem Ganzen, ja, messianische Vereinigung mit der ganzen Welt. Und sozusagen, wenn er durch die Welt geht, dann trifft er ständig auf Zeichen der Enttäuschung oder auf Zeichen der Ermutigung. Ja. Das ist so, er versteht überhaupt sein Leben und sein Weg durch die Welt und sein Weg auch durch die Massenkultur, seine Zeit, durch die Warenwelt, durch die Pariser Welt, als ein ständiger Suchen nach der Deutung, ob er sozusagen diese Glück bevorsteht oder nicht. Ja. Wer Moskau Tagebuch mal gelesen hat, ja, als nach Moskau kommt, eine völlig unbekannte Stadt mit einer unbekannten Sprache, um seine damalige geliebte Asse zu treffen. Und es verhält sich genauso wie Nadja, ja, dass er geht durch die Straße und fragt sich ständig, ob es klappt oder nicht klappt, ob sie liebt oder nicht liebt und sie empfängt und sie empfängt. Und alles, was er sieht, sozusagen, ist ein Zeichen dafür oder dagegen. Das ist diese merkwürdige Synthese zwischen theologischen Warten auf eine definitive Erlösung am Ende der Zeiten, Warten auf die Geliebte, Warten auf den Sinn der Geschichte, ja, im marxistischen Sinne, ja, etwa, auf eine kommunistische Gesellschaft. Bei ihm vermengt sich das alles in ein allgemeines Warten, in ein allgemeines Ausgerichtetsein auf etwas, was kommen soll, aber nicht kommt. Aus etwas kommen soll. Aber doch kommen soll. Aber er lebt in dieser Spannung zwischen dem, was versprochen ist. Es ist versprochen, Kommunismus ist versprochen, Liebe ist versprochen, Erlösung ist versprochen. Und fragt sich, ob es klappt oder nicht klappt. Ja. Das ist auch diese eigene Einstellung zu seinem eigenen Lebensweg, gibt auch ihm die Möglichkeit, auch Kafka, nicht wahr, sehr gut zu beschreiben, Kafka-Romane, die ständig sozusagen in dieser Anspannung, von dieser Spannung leben, ja, von der Zeichen, aber nicht der Rettung, sondern des Verderbens, ja, nicht wahr. Kafka nicht weiß, ob es wirklich gefährlich ist oder noch nicht so gefährlich. Ja. Er ist viel pessimistischer. Aber sozusagen im Unterschied zu Benjamin, der sich fragt, ob das große Glück kommt oder doch nicht. Ja. Aber oder optimistische Variante oder pessimistische Variante, das angespannte Warten. Ja. Und dieses ständige Suchen und Zeichen, das verbindet beide Autoren. Und auch der andere Breton der ersten Phase. Also dieser Passagenwerk ist das, was er geschrieben hat in Paris, und den Großteil hat er überlassen der Benjamin. Dieser Großteil, was wir jetzt lesen, ja, das ist das, was jahrzehntelang im Privatarchiv von Benjamin gelagert war und zufälligerweise von Agamben gefunden war, als er Student war. Und zwar Spezialist für französischen Surrealismus. Er war so fasziniert, dass er hat angefangen, dann mit Benjamin zu beschäftigen. Das war für ihn so eine persönliche Wende, als er diesen Text gefunden hat. Ein Teil dieser Texte hat aber, um sie zu vervollkommen und weiterzuentwickeln, Benjamin mit sich genommen ins spanische Exil, nachdem er Selbstmord begangen hat an der spanischen Grenze. Wissen wir nicht, was mit diesen Papieren überhaupt passiert ist. Weil auf der einen Seite gibt es eine Theorie, dass er dieser Papier an Adorno geschickt hat, nach Amerika. Aber sie sind anscheinend nie angekommen. Auf der anderen Seite ist es nicht uninteressant, dass vor kurzem entdeckt worden war, das ist, ich glaube, vor 3 oder 4 Jahren erst, also es geht so langsam, ja, dass es tatsächlich an diesem Ort, wo er Selbstmord begangen hat, dort gibt es ja Eintragungen und gerichtliche Eintragungen, medizinische Eintragungen, die man leider lange Zeit nicht gefunden hat, und zwar aus einem blöden Grund, weil er fungierte überall nicht als Walter Benjamin, sondern Benjamin Walter. Das heißt, die Leute haben einfach unter W sozusagen nicht nachgeschaut, ja, alle diese Zeit. Weil die haben sozusagen Namen und Vornamen verwechselt. Wenn man aber diese Antragung jetzt anschaut, das habe ich mal gemacht, als ich dort war, aber auch diese berühmte Hotelzimmer besucht, tatsächlich funktioniert nach wie vor, das Hotelzimmer wird vermietet. Und die Leute wissen nicht, was da passiert ist. Es gibt ein sehr kleines Café, da unten, das ist das einzige Café überhaupt in diesem Ort. Und da gibt es diese Antragungen für Benjamin Walter. Und es gibt auch, da steht ja auch, dass lange Zeit nach seinem Tod irgendwelche Papiere und persönliche Sachen aufbewahrt worden waren und dann vernichtet, weil niemand sie und dann nach ihm verlangt hat. Aber man hat nicht verlangt, weil man zu blöd war oder ich weiß nicht, ja, unter W nachzuschauen. Das ist eine merkwürdige Geschichte. Auf jeden Fall wichtig ist, dass Walter Benjamin dieses Projekt als etwas angesehen hat, was weiter wuchern soll. Ja. Das heißt, wir haben tatsächlich mit einem Fragment zu tun und wissen nicht, wie das Ganze aussehen sollte. Aber das Ganze sollte auf jeden Fall als so eine Collage, eine Wortcollage aussehen. Er war auch sehr fasziniert von James Joyce und seiner späteren Prose, das auch als eine Wortcollage darstellt. Warum aber hat sich so abgekoppelt in der allgemeinen Imagination Walter Benjamin von der kritischen Theorie? Über Adorno spricht kaum jemand, nur vielleicht in geschichtlichen Termin oder andere auch. Benjamin hat plötzlich so eine schnelle Karriere gemacht. Das wird klar, wenn man verfolgt die Auseinandersetzung mit dem Begriff Massenkultur. Also mit dem Phänomen der Massenkultur im 20. Jahr. Adorno und Benjamin haben beide der Massenkultur oder Kulturindustrie, ja, nicht wahr, gleichzeitig entdeckt. Wenn man Literatur der 20er Jahre anschaut, dann gibt es wenige Texte weltweit, die so klar mit dem Phänomen auseinandersetzen und klar das Phänomen sehen, wie von der Frankfurter Schule endet hat. Nur ist es aber so, dass Adorno zunehmend, und vor allem im amerikanischen Exil, zunehmend eine defensive Position einnimmt in Bezug auf die Massenkultur. Und die Frage stellt, wie soll man, kann man den Widerstand leisten gegen die Massenkultur? Gegen die amerikanische Massenkultur, gegen die Massenkultur der Nazizeit, gegen die Massenkultur überhaupt. Das ist die Frage, die er, teilt mit vielen anderen, mit Clement Greenberg und so, amerikanische Intellektuellen eigentlich aus der Zeit. In diesem Sinne ist das sehr amerikanisch, interessanterweise. Ja. Sehr amerikanisch, weil amerikanische Denken, die Zeit war das Denken des Widerstands gegen die amerikanische Massenkultur. Das vergisst man oft hier in Europa. Aber die ganze Klassik des amerikanischen Denkens, 20, 30, 40, 50 Jahre, von Ezra Pound und Greenberg bis zu McLuhan, ja, also, was ist dann ein Kampfansage der Massenkultur? Die Europäer waren aber viel aufgeschlossener in der Massenkultur gegenüber, inklusive der amerikanischen Massenkultur. Sie waren von dieser Massenkultur noch fasziniert. Vor allem die Pariser und Intellektuellen. Und besonders Benjamin war der Massenkultur so aufgeschlossen. Das gegenüber. Das hat ihn irgendwie verbunden, wirklich mit auch zum Teil sehr rechten Autoren wie Herr Junger etwa. Und das hat ihm Adorno auch vorgeworfen, ne, in der Zeit. Benjamin war doch ein Lieblingsautor, ja, von Leuten wie Karl Schmitt oder Ausdrücker. Adorno konnte das nicht akzeptieren und es war bei aller Freundschaft sozusagen immer so eine gewisse Kluft, gewisse Spannung, gewisse Kontroverse und gewisse Missverständnisse. Dieser Kampf gegen Benjamin hat Adorno erst aufgegeben nach dem Tod von Benjamin und er hat sein ganzes Werk herausgegeben. Das ist eine große Leistung. Aber in der Zeit ihrer gemeinsamen Arbeit gab es ja sehr viele Spannungen. Das war zum Teil der Grund, warum Benjamin auch nicht nach Amerika kommen durfte. Er war einfach nicht eingeladen. Er war übrig gelassen in Europa. Weil man dachte, er passt irgendwie nicht ganz zum Geist der Institution. Wenn man interne Texte liest aus der Zeit, man zögerte und zögerte mit der Einladung und mit der Beschaffung des Visa für Benjamin. Und das war mit einem Grund, warum die Dinge so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind. Nur, wenn Benjamin jetzt mit der Massenkultur auseinandersetzt, dann hat er ein Modell der Massenkultur. Er hat sozusagen eine allgemeine Vorstellung, was die Massenkultur überhaupt ist. Ja. Und das haben Sie ja angesprochen. Tatsächlich, für ihn ist die Massenkultur ein Bild, eine Allegorie der Vergänglichkeit als solche. Und zwar war dieser Gedanke für diese Zeit, als wir die 20er Jahre merkwürdigerweise relativ neu. Ich habe relativ viel aus der Zeit gelesen und ich kann nur sagen, dass es nur zwei Autoren sind, die auf diese Idee gekommen sind. Das ist Benjamin, das ist Lewis. In England interessanterweise Begründer der Faschistischen Partei Englands geworden ist, aus diesem Gedanken heraus. Der Gedanke ist ja so offensichtlich, ja, dass man jetzt sich fragt, warum nur so wenige Leute darauf gekommen sind. Ja. Nämlich, dass tatsächlich es ist die Frage des Verhältnisses zwischen dem Neuen und der Repetition. Das heißt, wenn ich den Anspruch erhebe, dass die wahre Kunst, dass der wahre Geist im Anfang, nur am Anfang weht sozusagen, wenn sozusagen das Neue verstanden wird als ein absoluter Neuanfang, ja, und das war die radikale Moderne 10, 20 Jahre, ja, ein absoluter Neuanfang. Dann muss ich mich fragen, wie geht es weiter? Und fast alle haben gedacht so, wir fangen jetzt an und es geht auch so weiter, wie wir angefangen haben. Ja. Man spricht über den Futurismus, ja. Achmalewitsch. Ja. Es wird weiter so gedacht werden, ja. Es wird weiter so gesehen werden. Vielleicht revidiert er später seine Einstellung, das habe ich gesagt. Aber in der ersten Phase, 20er Jahre, war es so. Sowjetunion ist gegründet für ewige Zeiten als ein Reich nach dem Ende des Klassenkampfes und der klassischen Geschichte, tausendjähriges Reich in Deutschland und so weiter. Also alle haben irgendetwas gegründet, sodass es tausend Jahre oder ewig dauert. Ohne auf die Idee zu kommen, dass die nächste Generation, wenn sie schon einmal diese Idee verinnerlicht hat, dass nur der Anfang ist das Richtige und dass alles, was gab, ja, ist per Definition abgewirtschaftet, weil es schon gab, ja. Das ist altmodisch. Also die Tatsache, dass irgendetwas immer schon existiert, ist einfach ein Beweis dessen, dass es zu nichts taucht, ja, und abgeworfen und verworfen werden soll. Dann bedeutet das, dass sie auch wieder neu anfangen. Die nächste fangen wieder neu und die nächste fangen wieder neu. Und zwar in immer kürzer Abschnitten. Und das bedeutet, dass dieser Neuanfang wird an sich repetitiv. Das ist das eine. Und demonstriert sich selbst und alles, was er produziert, als ein Bild der Vergänglichkeit. Also das Einzige, was bleibt, ist, ich werde dann morgen im Zusammenhang mit Derrida, dass er beeinflusst worden war, von Anfang an von Benjamin, darüber sprechen, er definiert die Moderne als Übergang, und zwar als Übergang von Übergang zum Übergang. Das heißt, es gibt nur Übergang, ja? Es gibt nicht den festen Punkt, es gibt nicht den festen Punkt am Anfang, es gibt nicht den festen Punkt, sondern man geht zum nächsten Übergang über. Ja? Und zwar, man kommt von dem letzten Übergang her. Dieser Übergang nach dem Übergang Richtung Übergang schafft eine Lage, bei der alles, was unter diesen Bedingungen produziert wird, dokumentiert nur das eine. Totale Sinnlosigkeit, totale Vergänglichkeit, das Fehlen jeder Verankerung, weder im Leben, noch in der Kultur, noch in der Tradition, noch in der Tradition. Damit wird alles eliminiert, was Tradition ist. Damit wird so etwas wie Lehre unmöglich. Damit wird alles so etwas wie Qualität, so etwas wie Permanenz und so weiter unmöglich. Das Einzige, was bleibt, ist Reproduktion des Reproduzierbaren, Reproduktion des Anfangs, Anfang der Reproduktion, Übergang von Übergang zum Übergang. Das ist die Lage, die zum ersten Mal wirklich konsequent beschrieben worden war von Benjamin. Ja, er hat das irgendwie sehr klar gesehen. Er hat es sehr klar gesehen, aus dieser merkwürdigen Konstellation heraus, übrigens, Derrida spricht auch darüber, stimmt ja auch, dass er sagt, dass diese Struktur des Übergangs zu Übergangs zu Übergangs zu Übergangs, also diese ganze innere Beschaffenheit der Moderne, wird nun denjenigen klar, der sehr radikale Ansprüche stellt, der keine wirklich radikale Ansprüche stellt, merkt das nicht, ja. Das heißt, man muss einen richtigen theologischen, mystischen Hintergrund haben oder so einen absoluten Hintergrund haben wie der klassische Marxismus. Ja? Dass man wirklich die Realität misst an einem sehr radikalen Anspruch der Rettung, der Weltrettung, der Stabilität und so weiter und so fort, der Apokalypse. Wenn man sagt, es ist gut, wenn es für 20 Jahre gut ist oder für 30 Jahre, aber für mein Leben reicht es schon aus. Ja. Dann merkt man, ja, diese Vergänglichkeit nicht, man hat nicht diese Perspektive, die man dazu benötigt. Und dann ist es aber so, dann wird es klar, warum sozusagen im Endeffekt in dieser Angelus Novus hier war, in diesem Text von Benjamin wirklich so etwas wie ein neues Evangelium hier, nicht wahr, der moderne Menschheit jetzt erblickt wird. In diesem kurzen Text, wo er sagt, man muss sozusagen mit dem Rücken zur Zukunft stehen. Das ist nicht richtig, dass man sozusagen mit dem Rücken zur Vergangenheit steht. Da sieht man nicht viel. Wenn man aber mit dem Rücken zur Zukunft steht, dann merkt man, wie es wirklich funktioniert. Und es funktioniert folgendermaßen, dass wir ständig mit Ruinen der Projekten zu tun haben. Sozusagen, die Welt ist eine Bauruine. Es wird immer wieder etwas angefangen, gebaut, dann wieder aufgegeben, dann wieder gebaut, dann wieder aufgegeben, dann wieder gebaut, dann wieder aufgegeben. Und so, die Welt fühlt sich von Bauruinen, ja, fühlt sich von einer Masse der Spuren, der Zeichen, der unvollendeten Projekte. Ja, weil solange man im Projekt lebt, denkt man, es geht so weiter, ja, und so weiter und so fort. Ja. Man denkt, in die Zukunft wird eine Fortsetzung gefunden. Wenn man aber mit Rücken zur Zukunft steht, wie dieser Angelus Novus, ja, würde man schreiben, dann dieser Angelus sieht ja, dass alle diese Projekte sozusagen aus der Perspektive der Zukunft als unvollendete, unvollendbare, und das bedeutet von Anfang an das Ruine, und das bedeutet von Anfang an eine zelebrierende Vergänglichkeit funktionieren und kann es nicht anders funktionieren. Ja. Also diese Umkehrung der Perspektive aus der Zukunft in die Vergangenheit, die ja eigentlich Passagenwerke beschreiben. Die Passagenwerke beschreiben eben diese Umkehrung. Warum? Weil hier geht durch diese durch die Welt des Angebots und Nachfrage jemand, der nichts braucht. Ja, das ist die Position, das ist eine Position eines Messias, wenn man will, ja, eine Position der Zukunft. Ja. Weil diese Waren sind alle angeboten in einer Hoffnung auf die Zukunft. Die Zukunft besteht darin, dass sie gekauft werden. Und solange diese Zukunft da ist, sind diese Waren sozusagen lebendig. Ja? Das sind sozusagen lebendige Waren und Symbole. Im klassischen, idealistischen Sinne, Symbole einer Lebensweise, das heißt, eine solche Lebensweise, die sie auf der einen Seite vertreten, auf der anderen Seite sind auch Teile davon. Ja? So wie gesagt, so wie Hegel unterscheiden zwischen Allegorie und Symbol. Ja? Symbol ist das, was etwas darstellt, aber gleichzeitig das auch ist. Ja? Das heißt zum Beispiel, ein Computer ist Symbol unserer Zeit, weil erstens, Computer ist etwas, was unsere Zeit markiert in einem Zeitenvergleich. Und zweitens, der Computer ist das, was tatsächlich unsere Zeit prägt, ja, wo wir tatsächlich arbeiten. Ja. Das ist das Symbol. Und Allegorie sagt Hegel, ist etwas, was zwar symbolisiert, aber nicht ein realer Teil dessen ist, wie das, was symbolisiert wird, tatsächlich vollzogen wird. Zum Beispiel eine junge Frau mit nackten Brüsten und einer Fahne kann symbolisieren die Freiheit. Ja? Sie ist Allegorie der Freiheit. Ja? Aber sie ist nicht Teil der Freiheit oder der freiheitlichen Gesellschaft. Ja? Tatsächlich existierende Frauen, sie alle gut bekleidet, aber auch wenn nicht der Fall ist, funktionieren nicht in diesem symbolischen Sinne. Das heißt, wir können zwischen Allegorie und Symbol unterscheiden nach diesem Kriterium. Also gibt es einen Bruch zwischen, einen materiellen Bruch, ja, jetzt nicht ein Sinnbruch oder ein gedanklicher Bruch, aber ein materieller Bruch zwischen dem, was repräsentiert ist, und der Repräsentation. Wenn es einen gewissen materiellen Kontakt gibt, ja, Kontinuität gibt, dann ist es Symbol, um einfach zu verdeutlichen, was Benjamin macht, wenn er Allegorie sagt. Wenn aber jeder Kontakt, jeder Menschenkontakt abgebrochen ist, ja, dann handelt es sich um eine Allegorie. Und Benjamin benutzt das Wort Allegorie und das Wort Symbol eben diese Bedeutung. Das ist so von Hegel übernommen. Ja, also. Das heißt, er sieht alle diese Waren in ihrer allegorischen Bedeutung als nicht mehr dem Leben zugehörig. Weil er sieht sich schon aus der Perspektive eines Betrachters, der weiß, dass sie am nächsten Tag weggeworfen werden, weil schon am nächsten Tag sie niemand braucht. Sie haben diese Zukunft, an denen diese Waren glauben, nicht. Ja, das ist sozusagen der Aussage des Passagiers. Also er sieht, er geht durch diese Warenwelt und er sieht diese Waren, die von einem Verlangen, er sozusagen fast animalistisches Verhältnis, ja, nicht wahr, zur Warenwelt. Er sieht die Waren als diejenigen, die wie Huren, ja, nicht wahr, wie die lebendige Ware, von der Hoffnung erfüllt sind, dass man sie braucht und dass man sie nimmt. Ja? Und diese macht sie sozusagen lebendig, sie macht sich präsent, sie macht sich Teil des Lebens. Ja? Die sind voll dieser Hoffnung. Ja? Die sind wie er selbst, ja, wenn man will. Ja? Weil er ist auch so. Er ist auch voll von Hoffnung und auch einer Hure in dieser Welt. Gutes Philosoph. Aber er weiß von sich selbst, dass niemand ihn braucht. Ja? Er ist immer schon eine Allegorie der Philosophie. Ja. Und es ist sehr, sehr wichtig, das zu sehen, dass das, was er schreibt, ist nicht die Philosophie. Es ist eine Allegorie der Philosophie. Es ist ein Diskurs, der das Fehlen und das Ende der Philosophie anzeigt. Das ist ein Diskurs nach dem Ende der Philosophie, nach dem Ende der Hoffnung, die Wahrheit überhaupt anzutreffen und von der Wahrheit geliebt zu werden. Ja? Weil es ist nicht so, nur so, dass der Philosoph die Wahrheit liebt, sondern er muss auch von der Wahrheit geliebt werden. Und daran glaubt er nicht mehr. Und deswegen sind seine Texte Allegorien der Philosophie, das heißt Allegorien eines fehlenden philosophischen Verlangens. Und er geht durch die Welt, die keine Hoffnung mehr verkörpert, sondern Allegorie der Hoffnung darstellt. Das heißt eine Hoffnung, von der alle wissen, inklusive dieser Waren selbst, dass diese Hoffnung nie in die Realisierung kommt und dass diese Waren für den Müll, Zivilisationsmüll, eigentlich produziert. Das ist diese Figur der Passage. Deswegen ist die Passage, also durchgehen durch die Welt, ist Antinate. Ja, damit wollte ich eben. Das heißt, es ist Nade von der Struktur, das heißt, ein Durchgang durch die Welt beginnt als der Durchgang in der Suche nach Zeichen der Lösung und nach Zeichen der Gegenliebe und endet als Betrachtung der Allegorie, der allgemeinen Vergänglichkeit, fehlende Liebe, fehlende Erfüllung, fehlende Rettung. Als eine sozusagen resignierte Betrachtung, fast buddhistische Betrachtung dieser allegorischen Oberfläche der heutigen wahren Welt, der heutigen kapitalistischen Welt. Implizit für diese Betrachtung ist Beyond, und das ist so wichtig, das ist Beyond dieser wahren Welt. Der prinzipielle Unterschied zwischen Adorno auf der einen Seite und Benjamin auf der anderen Seite besteht darin, dass der Benjamin überzeugt ist, dass die wahre Kultur unserer Welt, Massenkultur als die Oberfläche der kapitalistischen Wirtschaft, bei ihm gibt es ja auch diese berühmte Text Kapitalismus als Religion, in der er sagt, ein Satz, der mich sehr beeindruckt hat, deswegen habe ich sogar einen Vortrag gehalten über diesen Satz in Rom, eben ist noch nicht publiziert, wo er sagt, Kapitalismus kennt keine Arbeitstage, Kapitalismus ist nur Sonne. Ja. Ja, es ist nur der reine Rest, ja, es ist nur der reine Erholung, ja, es ist niemals Arbeit. Was meint er? Er meint ganz klar marxistisches Bild oder theologisches Bild der Arbeit, ja, von dem wir letztes Mal gesprochen haben in Bezug auf Marx. Ja. Arbeit ist eine Investition einer lebendigen Zeit in der Hoffnung auf Erlösung durch die Produktion. Sei es ein Gebet, sei es industrielle Produktion, sei es was auch immer. An dem Moment, an dem der Kapitalismus siegt, gibt es keine Hoffnung mehr, sondern es gibt nur eine Entspannung. Man produziert als Reproduktion. Man produziert als Wiederholung. Was ist der Unterschied zwischen Arbeitszeit und Sonntagszeit? Arbeitszeit ist die Zeit der Produktion, das heißt die Veränderung, das heißt die Erneuerung, das heißt die Transformation der Welt. Das ist sieben das oder sechs Tage, an denen Gott die Welt geschaffen hat, von Nullpunkt bis zur Fülle. Am Sonntag aber hat er nichts gemacht. Sonntag war die Zeit der Wiederholung. Ja, Sonntag ist die Zeit der Repetition und der Reproduktion. Alle Arbeitstage unterscheiden sich voneinander, aber Sonntage sind identisch. Ja? Sonntag ist immer Sonntag und ist der gleiche Sonntag. Ja? Das heißt, der Kapitalismus ist insofern ein Reich der Sonntage, weil der Kapitalismus ist ein Reich der Wiederholung und der Repetition. Und in diesem Sinne, und die Repetition der Repetition. Und so bejaht praktisch, im Unterschied zu Adorno, Benjamin diese repetitive Oberfläche der Massenkulturoberfläche der kapitalistischen Ökonomie, weil er meint, dass diese Oberfläche die Conditio Humana, die reale Situation des Menschen in der Gesellschaft und in unserer Welt, adäquat allegorisiert. Ja, im Unterschied zu Adorno, der glaubt, man muss da dagegen kämpfen, ja, und Widerstand leisten und so weiter. Man muss sozusagen die kapitalistische Situation überwinden, indem man diese Oberfläche als eine täuschende wegwirft. Denkt Benjamin gerade, dass die Wahrheit unserer Existenz angekündigt wird und veranschaulicht wird durch die Warenwelt und durch die Massenkultur als eine zeitgemäße Allegorie der radikalen Vergangenheit und des radikalen Übergangs von Übergang zu Übergang. Ja, was Conditio Humana ist. Okay, das war mein Kommentar und wir machen eine Unterbrechung und dann Diskussion.